Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
I made Tutti Frutti, Good Golly, Miss Molly, Long Tall Sally, and the Lord bless my soul.
Little Richard, der Vater des Rock'n'Roll, ist mit 87 Jahren gestorben. Not macht erfinderisch, wie das Deutsche Theater Göttingen Premiere feiert, und das Berliner Theatertreffen ist zu Ende. Wie war's digital? Themen in dieser Stunde. Wer hätte das gedacht? Das Autokino ist wieder en vogue. Denn es schafft, Blechdose an Blechdose, doch irgendwie eine Gemeinschaft und hat es gerade einem Hochzeitspaar möglich gemacht, mit Familie und Freunden zu feiern. Auch das Deutsche Theater Göttingen konnte aus der Wiederentdeckung Honig saugen. Das bescherte der niedersächsischen Bühne die erste Premiere mit anwesendem Publikum, weil es in seine Tiefgarage eingeladen hatte.
Schön, dass Sie da sind. Das hier ist ein Wächterhaus. Na, sehen Sie die Plakette da oben am Eingang? Na, leben hier in völliger Übereinstimmung mit der Methode. Garantiert jeden Einzelnen von uns möglichst langes, möglichst störungsfreies, das heißt gesundes und glückliches Leben. Frei von Schmerz und Leid. Wir kennen die Grundregeln der Methode? Kennen Sie nicht? Ja gut, dann werde ich Sie jetzt mal hier aufklären.
Die Tiefgarage des Deutschen Theaters Göttingen. Michael Lages ist unser Premierenkritiker. Wie viele Autos hatten denn da heute Abend Platz und wie improvisiert war die Bühne?
Exakt 8 haben diesen Abend lang diesen Parcours durchfahren. Es ist nicht so, dass wir wie im Autokino sozusagen wie die Kaninchen, wie das Kaninchen auf die Schlange schauen, auf eine Leinwand schauen, Kiste an Kiste, sondern jedes einzelne Auto fährt einen Parcours in dieser Parkgarage ab. Das sind 5 Stationen, in denen jeweils 5 Monologe von Schauspielerinnen und Schauspielern in ja so Kästen-Settings gespielt werden. Ich bleibe am Auto sitzen, das Fenster bleibt zu. Mir ist zu Anfang ein Akustik-Transponder oder wie man das nennt, ins Auto gestellt worden. Da höre ich den Text, den ich mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin in dem Kasten neben mir im Fenster sehe. Und dann, wenn das Licht auch von Rot auf Grün wechselt, fahre ich weiter zum nächsten Standort. Und so kommen etwa 70 Minuten Spiel zusammen. Und es ist eine tolle Erfahrung, muss ich einfach mal sagen. Also diese Parkgarage hat das Deutsche Theater schon zweimal vorher benutzt für eine Fassung von 1984. Und für eine Alice im Wunderland-Variation, immer natürlich mit richtigem Publikum, was sozusagen durch diese geheime Welt geführt wurde. Nun also, ich mit Auto nimmt mehr Platz weg. Und wie gesagt, es wird so sein, dass man im Abstand von Viertelstunde, 20 Minuten reinfährt und eine knappe Stunde unterwegs ist. Und das ging heute für 8 Fahrzeuge.
Was wir noch nicht verraten haben, das Stück zur Zeit heißt in Göttingen, wie gehört, Die Methode und fußt auf dem weitsichtigen Theaterstück Corpus Delicti von Juli C., in dem der gesellige Mensch ein tödliches Risiko eingeht, wenn er nicht zum Einzelgänger wird. Was macht Hausregisseurin Antje Thoms dann jetzt mit dem Original?
Also das muss man einfach auch mal sagen, das ist ein lichtvoller Blick von Dramaturgen, also der Dramaturgie, auf die Möglichkeiten, was man in so einem Zustand, wie wir uns gerade befinden, vernünftigerweise an Texten spielen sollte. Das ist ein Text, der letztlich von einer Gesundheitsdiktatur erzählt, also von einem System, eben Die Methode, die jede Abweichung von gesundheitlichen Mainstream sofort sanktioniert, mit Strafen belegt. Ich habe mich immer daran erinnert gefühlt, es gab eine Zeit, da musste ich bei meiner Krankenversicherung mehr zahlen, weil ich Übergewicht habe. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wahrscheinlich ja. Und da in diese Art von sozusagen Korrektiv des Menschen durch irgendeine Form von übermenschlicher Institution, was Die Methode ist, da passt dieser Roman von Juli C. rein. Der war erstmal ein Theaterstück 2008 und wurde dann zu einem Roman. Und Antje Thoms hat jetzt tatsächlich diesen Text parzelliert, wie gesagt, in diese 5 längeren Szenen, die wir beobachten. Und sie hat auch sozusagen die Position innerhalb des Stückes geändert, aber die Materialien alle benutzt und erzählt tatsächlich von der Gefährdung des Menschen, wenn er sich eben nicht an die allgemeingültigen Regeln hält, die die Gesellschaft sich selbst gibt, in der Hoffnung, dass sie auf diese Weise so gesund und so schmerzfrei wie möglich über die Runden kommt. Wer abweicht, ist schuldig. Und deswegen kriege ich zum Schluss auch eine digitale Anklageschrift ans Auto geheftet in der Strafsage gegen mich.
Das kann ich mir vorstellen, wirkt im Auto noch klaustrophobischer mit dieser dystopischen Ansage?
Jein. Was wirklich ein bisschen sonderbar ist, ist, dass wir nicht antworten können. Also die Leute sprechen mit uns auch teilweise aus diesen Spielkisten heraus, aber ich habe ja überhaupt keine Chance zu antworten. Ich habe kein Mikrofon im Auto, ich habe nur den Lautsprecher im Auto und höre, was sie mir sagen. Es gibt eine Szene, wo sozusagen die verfolgte Figur Moritz Holl, den wir am Beginn kennengelernt haben, wo der sozusagen zu seinen Verfehlungen befragt wird. Und da spricht natürlich eine Gesundheitsfunktionärin mit mir als Moritz Holl und ich kann ihr nicht antworten und ich würde ihr so gerne antworten. Damit würde ich mich natürlich auch wiederum angreifbar machen. Es sind Texte, die tatsächlich die gedankliche Klaustrophobie verschärfen. In meinem Auto fühle ich mich ganz wohl, das ist nicht sonderlich gefährlich. Aber sozusagen die Gedankenwelt, die da ausgebreitet wird, und die jede Abweichung tatsächlich, die Höchststrafe ist Einfrieren auf unbestimmte Zeit. Und mit solchen Drohungen mich zu sanktionieren versucht, weil ich eben zum Beispiel falsch esse. Das ist viel gedanklich viel beunruhigender. Obendrein hört man dann als Sound ab und zu drüber noch einen Hubschrauber, der offenbar auf der Jagd nach Abweichlern ist. Da wird's dann wirklich ein bisschen bedrohlich. Und das ist eine wirklich sehr stringent gearbeitete Version eines ziemlich visionären Textes.
Ein nachdenklicher Michael Lages nach der Premiere von Die Methode, ein Autotheater-Tiefgaragenabend des Deutschen Theaters Göttingen, ab Montag en suite mindestens bis in den Juni. Bevor wir mit digitalem Theater weitermachen, geht es um einen großen Kleinmusiker, der 1957 mit einem simplen Lied die Welt verändert hat und heute gestorben ist, geboren als Richard Wayne Pennyman.
Little Richard and Tutti Frutti.
Das ist er, Little Richards erster großer Hit, Tutti Frutti, 1956 in Macon, Georgia. Wie bei so vielen späteren Rock'n'Roll-Musikern ist es die Kirche, die Richard Wayne Pennyman mit Musik vertraut macht. Gospel. Einer von 12 Kindern, etliche Onkel, Prediger. Ein Leben im Slum, hatte seine Kindheit später genannt.
I washed dishes for 4 years. And then I made Tutti Frutti, Good Golly, Miss Molly, Long Tall Sally, and the Lord bless my soul.
4 Jahre lang spült Little Richard Geschirr im Restaurant des örtlichen Busbahnhofs. Und aus Langeweile denkt er sich neue Musik aus. Tutti Frutti, Long Tall Sally oder Good Golly, Miss Molly.
He did a good version, you know, after all, for him to say, wop, bop, loo, bop, lop, bam, boom. That wasn't too easy, you know, to fold your lips and pull them out and push them back and then throw it up again.
Er hat Erfahrung. Er hört Country, Blues, R&B, macht Musik mit seinem Freund Otis Redding, gewinnt schon mit 15 einen Talentwettbewerb und jetzt kommt etwas ganz Neues. Es ist dieses stampfende Klavier, das seine Musik mitprägt und viele spätere Künstler beeinflusst. Sie covern seine Stücke. Von Elvis über David Bowie bis Prince. Alle nennen ihn als wichtige Inspiration. Und Rock'n'Roll öffnet dem weißen Amerika den Zugang zu schwarzer Musik.
White people were sitting upstairs, black people were downstairs. And the white people, when I started singing, they would jump over the balcony and come down there with us. So it brought them together.
Die weißen Zuschauer oben, die schwarzen unten. Und die Weißen springen über die Balustrade, um mit den anderen zusammen zu sein. Diese Öffnung will er, will, dass scheinbar unverrückbare Grenzen verschwinden. Und ärgert sich manchmal, so sagt er. Wirklicher kommerzieller Erfolg ist zu der Zeit für einen schwarzen Künstler nur möglich, wenn weiße Musiker seine Stücke übernehmen und damit salonfähig machen.
All of a sudden here Elvis come out on me. Then after a while Pat Boone recorded Tutti Frutti and he came out on me and outsold me with my own song.
Und Little Richard bricht auch sexuelle Grenzen. Er selbst beschreibt sich einmal als omnisexuell, liebt Männer und Frauen, will geschlechtsspezifische Stereotypen aufbrechen. Nach 1958 hat er keinen Top-10-Hit mehr, zieht sich plötzlich aus dem Business zurück, wird Pfarrer. Vergessen ist er nicht, auch wenn das ganz große Comeback fehlt. Aber auch spätere Bühnenshows ziehen die Menschen an. Er spielt in Hollywood-Filmen mit und bleibt bis ins hohe Alter ein Star. Bis in die letzten Jahre seines Lebens hinein zieht es ihn immer wieder auf die Bühne. Er kann nach einer Hüftoperation nur noch sitzen, aber das Klavier bearbeiten wie ein Junger. Jetzt ist Little Richard im Alter von 87 Jahren gestorben.
Little Richard. Arthur Landwehr erinnerte an ihn. Und 1957, das war das Jahr des Little Richard. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Der Satz von Hermann Hesse ist zwar schon ziemlich angeknabbert, aber manchmal trifft er einfach immer noch ins Schwarze. Beim Berliner Theatertreffen 2020 gleich zweimal. Denn das Festival erreichte sein Publikum zum ersten Mal zu Hause und begann voller Zauber mit Sandra Hüller als Hamlet. Heute ist das Berliner Theatertreffen online zu Ende gegangen. Theaterkritikerin Barbara Behrendt gehörte zu den Zuschauerinnen. Ich nehme mal an, auf dem heimischen Sofa. Alexander Giesche und Sandra Hüller wurden ausgezeichnet, der Alfred-Kerr-Preis aber konnte nicht vergeben werden. Bis in den späten Abend heute diskutierte die Jury worüber?
Na, es gab zwei große Themen. Zum einen Digitalität natürlich. Also wir haben die Juroren diese 6 Streams erlebt, die auf dem Bildschirm zu sehen waren von den insgesamt 10 Inszenierungen. Und das Thema, das bisher noch überhaupt nicht beim Theatertreffen diskutiert worden war, nämlich die Frauenquote, die ja auch zum ersten Mal stattgefunden hat oder ausagiert wurde. Und bei den Streams waren sich die Juroren uneinig. Also Shirin Solchitrawalla, die beurteilte das so als schöne Notlösung. Und die Jurorin Cornelia Fiedler, die lobte auch diese Demokratisierung der Kunst. Die Leiterin Yvonne Bühnenhölzer hatte nämlich ganz zu Anfang gesagt, dass es insgesamt 120.000 Abrufe beim virtuellen Theatertreffen bei allen Formaten insgesamt gab. Das ist nicht wenig, auch wenn man das jetzt nicht mit 120.000 Zuschauern verwechseln darf. Und der Juror Franz Wille hat dann aber auch viele technische Defizite gesehen bei den Streamings. Er fand das alles nicht besonders ermutigend. Und zum Thema Demokratisierung und Technik sagte dann Yvonne Bühnenhölzer am Ende auch als Ausblick auf die nächsten Jahre.
Demokratisierung ist ein Stichwort. Wir sind extremst überrascht und erfreut über das große Interesse. Und der zweite Punkt ist Stichwort Qualität. Das ganze Festival ist in 6 Wochen entstanden und denken jetzt darüber nach, wie wir, wenn wir streamen, das auch in einer Qualität leisten können, die auch dem Theatertreffen, wie wir es sonst kennen, angemessen ist.
Das heißt, man denkt durchaus darüber nach, das auch in den nächsten Jahren fortzuführen, auch wenn es dann wieder Inszenierungen live zu sehen gibt. Ich bin beim Thema Demokratisierung des Theaters ein bisschen skeptisch. Also klar, die Menschen, die sonst keine Karten jetzt mehr bekommen hätten oder die eben auch nicht das Geld dafür haben, die haben dann einen kostenfreien Zugang. Aber ich würde doch mal bezweifeln, dass man jetzt gerade jungen Zuschauern, denen Theater auch noch völlig fremd ist, mit so einem halbgaren Mitschnitt die da begeistern kann. Gerade in den Chats habe ich doch dann eher Theater-Nerds auch wahrgenommen und jetzt nicht so ein heterogenes Publikum. Bei der Theatertreffen-Frauenquote waren sich aber alle einig, dahinter stehen sie voll und ganz. Es gibt ja im Theater nach wie vor 70% Inszenierungen von Regisseuren, 30% von Regisseurinnen. Gesichtet hatte die Jury aber nicht 70-30, sondern 60-40. Und entschieden hat man sich dann 40-60, also 6 Regisseurinnen waren dabei, 4 Regisseure. Einerseits sagte die Jury, das sei einfach ein starker Frauenjahrgang, man habe da gar nicht viel ändern müssen in der Juryarbeit. Andererseits sagen sie aber, es gibt Probleme, überhaupt genügend Inszenierungen von Frauen sichten zu können. Die Quote soll da eben auch ein Zeichen setzen. Warum jetzt aber eine paritätisch besetzte Jury das nicht ganz ohne Quote dann hinbekommt, wenn es doch diese ästhetisch überzeugenden Inszenierungen von Frauen auf jeden Fall gibt, ist mir immer noch nicht so ganz klar.
Wie ging es denn Ihnen jetzt nach all der Kritik, aber auch dem nach vorne blicken, das wir jetzt gehört haben, wie ging es Ihnen in diesen über 30 Stunden Theater, wo es ja eben zum Beispiel auch nicht das übliche Prozedere im Austausch zwischen Akteuren und Publikum gab?
Na, es ist sehr unterschiedlich, die Qualität der Mitschnitte, muss man sagen. Sie haben vorhin schon Sandra Hüller erwähnt. Das war wirklich ein positives Beispiel, diese Aufzeichnung von der Johann-Siemanns-Inszenierung. Die hat eben Dreisat professionell gefilmt und die mag da auch wirklich punktuell auch profitiert haben davon, weil es eben diese fantastische Sandra Hüller in der Hauptrolle gibt, die immer wieder dann auch ganz nah von der Kamera eingefangen wird und jeder Wimpernschlag ist da zu sehen. Es gibt aber eben auch andere Inszenierungen oder eigentlich alle anderen, die wir gesehen haben, sind interne Mitschnitte, die natürlich längst nicht so professionell aufgenommen werden konnten. Und die haben dann eben auch nicht davon profitiert. Also Anta Helena Reckes Inszenierung zum Beispiel, Die Kränkung der Menschheit, da geht es wirklich darum, wie beobachten die mehrheitlich weißen Zuschauer Menschen auf der Bühne, die eine andere Hautfarbe haben und die da agieren wie Affen. Also dieses Sehen, gesehen werden, Blick gegen Blick, das Aufbrechen der vierten Wand, sowas kann sich gar nicht herstellen am Bildschirm. Und es gab eben auch viele Regisseure und Regisseurinnen, die deswegen auch nicht zugestimmt haben, ihre Inszenierungen so zeigen zu lassen. Auch gerade, weil sie über die Bildregie ja überhaupt keine Gewalt haben. Also es ist ja immer nur dieser eine Ausschnitt und der Blick wird gelenkt. Für mich war es so, also Spaß hat es keinen gemacht, muss ich sagen. Man muss es einfach so sagen. Also es ist einfach Theater am Bildschirm, ist einfach nicht dasselbe. Das wird ja auch niemand bestreiten. Und es ist so ein bisschen wie Kochen oder Essen ohne Geruchssinn oder ohne Geschmackssinn. Also man sitzt am Bildschirm, ich kann das schon einigermaßen beurteilen. Ich sehe, was die da machen. Ich sehe alle Zutaten und so weiter. Aber einen emotionalen Zugang kriegt man einfach nicht gut dazu. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das Theatertreffen hat sich ja jetzt nicht freiwillig dazu entschieden, ins Netz zu gehen, sondern das war einfach eine Notmaßnahme, sonst wäre eben gar nichts passiert. Und das muss man ja auch erstmal anerkennen. Wobei, klar, es hätte auch eine andere Möglichkeit gegeben. Man hätte auch sagen können, man holt es vielleicht im nächsten Jahr nach, man präsentiert da nochmal die Inszenierungen, weil man muss sowieso sehen, was die Theatertreffen-Jury in diesem Corona-Jahr überhaupt noch an Premieren zu sehen bekommen wird.
Also ich erinnere mich, vor 3, vielleicht sogar 4 Wochen haben alle gelobt, wie viel sie jetzt in rasender Geschwindigkeit über die Technik gelernt hätten, um sich in Videokonferenzen miteinander auszutauschen. Und jetzt merkt man doch aber, es ist etwas anderes, ob sich Menschen gegenüber sitzen und miteinander reden oder ob sie über Bildschirme zugeschaltet sind. Ganz offensichtlich trifft das auch bei Ihnen und Ihren Erfahrungen jetzt mit dem ersten digitalen Berliner Theater zu.
Ja, und ich glaube, dass es auch vielen anderen Menschen so geht. Also ich erinnere mich an ein Panel, das es gab, wo es auch um Theater und Digitalisierung ging, wo eben eine amerikanische Theatermacherin gesagt hat, sie glaubt, dass es auch so sein wird, wenn die Theater wieder öffnen, dass kein Mensch eigentlich mehr Lust hat auf diese digitalen Experimente auf der Bühne, sondern man will endlich mal wieder in diesem Zuschauerraum sitzen und dass es vielleicht auch, naja, so eine Art vielleicht sogar konservativen Backlash geben wird. Das muss man natürlich sehen, das weiß man jetzt noch nicht. Ich muss sagen, ich freue mich da wahnsinnig drauf, wieder im Theater zu sitzen. Und ja, war jetzt am Ende, nach, wie Sie sagen, fast 30 Stunden am Bildschirm dann doch eher ermüdet.
Ein klares Wort von Barbara Behrendt über das Berliner Theatertreffen 2020, das heute zu Ende gegangen ist. Weiter geht's jetzt mit Thomas Jedicke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Magier Roy Horn ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Er starb gestern in einem Krankenhaus in Las Vegas. Den Angaben zufolge soll Horn an einer Corona-Infektion gelitten haben. Der Dompteur und sein Partner Siegfried Fischbacher waren unter dem Namen Siegfried und Roy bekannt. Legendär waren ihre Auftritte mit Löwen und den seltenen weißen Tigern im Las Vegas Hotel Mirage. Aus den USA, Julia Kastein.
Roy mit bürgerlichem Namen Uwe Ludwig Horn stammte ursprünglich aus Nordenham in Niedersachsen. Schon als Kind übte er mit seinem Hund Kunststücke. Seinen Partner Siegfried lernte er auf einem Kreuzfahrtschiff kennen, auf dem beide als Unterhalter arbeiteten. Die Karriere der beiden endete bereits 2003 mit einem dramatischen Unfall. Einer seiner Tiger attackierte Roy während der Show, nachdem der Künstler offenbar einen Schlaganfall erlitten hatte. Roy überlebte nur knapp. Roy sei immer ein Kämpfer gewesen bis zum Schluss, so sein Partner Siegfried, und er danke den Ärzten und Krankenschwestern, die heroisch gegen das Virus gekämpft hätten, das Roy letztlich das Leben gekostet habe.
Bundeskanzlerin Merkel hat sich direkt an die Kulturszene gewandt. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft ging sie auf die schwierigen Bedingungen ein, die insbesondere für Freischaffende durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Ziel der Bundesregierung und der Länder sei es, dass die breite und vielfältige kulturelle Landschaft auch nach Überwindung der Pandemie weiter existieren könne, betonte Merkel. Konkrete neue Hilfsprogramme für Kunstschaffende kündigte sie nicht an, sondern verwies auf die bereits bestehenden.
So hilft unser Programm für Solo-Selbstständige ganz besonders auch denjenigen, die permanente Ausgaben für Atelierkosten, Mieten und anderes haben. Außerdem haben wir den Zugang zur Grundsicherung gerade für Solo-Selbstständige ganz offen und viel einfacher gestaltet. Und wir werden auch weiterhin schauen, welche Unterstützungsmaßnahmen auch in den nächsten Monaten für die Kunst von Notwendigkeit sind.
Zahlreiche Filmschaffende haben die Politik in einem offenen Brief aufgefordert, in Zeiten der Corona-Krise das deutsche Kino zu unterstützen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte das Schreiben an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Darin heißt es, für die Kinofilmproduktionen, die wegen der Pandemie abgebrochen worden seien, hätten alle Filmförderungen einen Nothilfefonds entwickelt. Für kommende Filme fehle aber jede Absicherung der Produzenten für das Risiko eines Drehstopps wegen eines Covid-19-Falls. Ohne eine solche Absicherung könnten vor allem unabhängige Produzenten das Wagnis zu drehen nicht länger eingehen. Das bedeutet bereits in den nächsten Monaten massives Produzentensterben, Arbeitslosigkeit für Filmschaffende und die Vernichtung großer Teile des deutschen Kinos.
Sie gehen voran. Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen und Schleswig-Holstein. Dort dürfen die Kinos noch im Mai wieder öffnen. Fast 2 Monate war von der Politik wenig über die Zukunft der Lichtspielhäuser zu hören. Ob sie bald im ganzen Land wieder aufmachen dürfen, kann man in der heutigen Videobotschaft der Kanzlerin nur mutmaßen. Sie spricht von anderen Kulturstätten, für deren Öffnung Konzepte in Arbeit seien. Die mehr als 100 Filmregisseure und Autoren, die Hilfe auch für anstehende Produktion fordern, sind heute einmal mehr auf der Spur. Und die Berliner Programmkinos trommeln von der Politik immer noch alleingelassen, zumindest öffentlich, haben sie eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Mit dabei ist auch das Kino Movimento von Iris Präfke. Guten Abend.
Guten Abend.
Monika Grütters hat in einem Zeitungsbeitrag gerade laut darüber nachgedacht, Kinos mit limitierten Sitzplätzen wieder zu öffnen. Dieser Vorschlag wurde ja von den Kinobetreibern schon Anfang März der Politik unterbreitet. Haben Sie irgendeine Erklärung, warum 2 Monate einfach so verstrichen sind?
Nein, haben wir nicht. Also wir sind ja auch in Gespräch mit der Politik über unsere Verbände. Die meisten Programmkinos sind in der AG Kino organisiert. Und die Forderung, die wir die ganze Zeit hatten, war, dass wir gerne einen verbindlichen Termin hätten zur Wiedereröffnung und vor allem auch bundesweit, weil Kino ist ja auch ein Betrieb, der nicht einfach so wieder aufmachen kann. Wir sind ja abhängig von den Verleihern. Die brauchen auch Vorbereitungszeit, um ihre Filme wieder zu bewerben und in die Kinos zu bringen. Und ja, das, was jetzt gerade passiert, ist so ein bisschen schade, dass jedes Bundesland so seins macht. Und das macht es natürlich für uns nicht unbedingt einfacher.
Welche Rückmeldung haben Sie denn gekriegt, wenn Sie da jetzt über die Monate Klinkenputzen gegangen sind? Also ist man in der Politik nicht schnell genug oder sagen wir so weniger schnell als die Kinobranche, die natürlich kreativ versucht, mit der Situation möglichst schnell auch wieder umgehen zu können?
Die Erfahrung, die wir gemacht haben, war, dass von Seiten der Politik gab es eine große Offenheit. Eigentlich weiß man um die Probleme, aber es wurde dann eben doch entschieden, Kultur ist Ländersache und dann wurde das halt doch wieder über den Haufen geworfen.
Wenn sich die Kanzlerin heute in ihrer Videobotschaft zum ersten Mal über die Kultur in Deutschland äußert, ist das für Sie ein Hoffnungsschimmer oder heißt das möglicherweise, da ist ganz viel Land unter, was die Länder angeht?
Ja, das ist natürlich ein gutes Signal, weil Kultur ist was Lebensnotwendiges. Wir brauchen Kultur, um sozial interagieren zu können, um Dinge verarbeiten zu können, einfach als soziales Wesen. Und deswegen ist es natürlich ein sehr schönes Signal von der Bundeskanzlerin, wenn sie das jetzt mal zum Thema macht.
Und Sie sind ihr nicht gram, dass es vielleicht ein bisschen spät kommt?
Für uns ist es halt vor allem wichtig, dass wir einen verbindlichen Termin bekommen. Und da ist uns lieber, das überstürzt sich nicht, wie es jetzt zum Beispiel gerade in manchen Bundesländern passiert, sondern wir brauchen eben auch Zeit, um die Eröffnung zu planen, die Filme zu planen unser Personal zu planen, das dauert halt alles ein bisschen. Deswegen ist das eigentlich das, was wir am wichtigsten und dringendsten brauchen.
Und die letzten 7 Wochen, sind die für Sie finanziell auszuhalten dadurch, dass es andere Förderprogramme gibt? Oder droht da ein großes Kinosterben, vor allem eben dann der unabhängigen Programmkinos?
Naja, man muss sich vorstellen, Kino ist ja ein Betrieb, der von der Hand in den Mund lebt. Keiner verdient viel. Und gerade im Programmkinobereich gibt es natürlich einfach ein großes Engagement. Deswegen ist jeder Tag, den wir nicht spielen, mit 0 Einnahmen natürlich, auf jeden Fall existenzbedrohend. Und da gab es zum Glück ein paar Vorstöße. Einmal in Berlin, ich kann ja erstmal nur für uns sprechen. Das Medienboard ist gleich in die Bresche gesprungen und hat eine Sonderförderung ausgeschüttet. Und auch das BKM jetzt bundesweit. Und da sind wir natürlich sehr dankbar. Allerdings sehen wir auch, dass das Geld nicht ausreichen wird und dass da irgendwie noch was passieren muss, auch in Bezug auf die Wiedereröffnung.
Ich will jetzt gar kein Essig in den Wein gießen, aber der Vorgänger von Monika Grütters als Kulturstaatsminister war Bernd Neumann und der war ausgesprochener Kinofan. Glauben Sie, mit ihm sähe es für die Kinos in Deutschland jetzt schon ganz anders aus als heute in dieser Situation?
Also jede Antwort darauf wäre reine Spekulation. Ich kann nur für Monika Grütters sprechen, die sich auch sehr eingesetzt hat für die insbesondere Arthouse-Kinos schon sehr lange. Und sie hat zum Beispiel die Kinoprogrammpreisprämien erhöht und die ist da auch sehr, sehr engagiert.
Sagt Iris Brefke, Kinochefin in Berlin. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen schönen Abend und natürlich mit allem viel Erfolg für die nahe und mittlere Zukunft.
Ja, vielen Dank. Und ja, wer uns unterstützen kann, kann natürlich auf unsere Crowdfunding-Kampagne. Die finden Sie unter www.startnext.com/Fortsetzung folgt.
Fazit.
Radiokunst im Aufnahmezustand.
Wieder mit der Radioexperimentiererin Johanna Benz. Diese Woche ist das Motto ja Worldwide Chat.
Staffel 6, Worldwide Chat.
Is this really where I want to be?
No fame, no money, nothing.
This whole crisis is some kind of reset button that has been pushed in.
Es ist doch ein bisschen seltsam, darüber nachzudenken, dass es fast jedem Menschen so geht. Oder zumindest einem Milliarden von Menschen genau so geht, wie dir gerade.
Is this really where I want to be?
How do you think this period of time is changing people? Please hold while we connect you. If there's an odd number of people who pick up, we can't guarantee a match today.
Phase 5. Und jetzt?
Hallo?
Hallo?
I'm Shanna. I'm from the Netherlands.
This is Nishad from India, Mumbai.
Hello.
I'm Henry from Ghana.
Let me just analyze again. Like we all get that space to reanalyze, to reassess what.
Ich arbeite von früh bis spät. Da bleibt nicht viel Zeit zum Reflektieren.
Our whole focus was on our work because personally I work from 7:30 to 7 p.m.
Now I've taken the responsibility in the house to do the dishes, which I have to do every day. I've taken the responsibility to sweep the house and mop the house.
Ich helfe jetzt meinen Eltern im Haushalt. Das ist neu.
Meanwhile, I also help my mom whenever I'm free from work while cooking. I help my mom and dad. So I must tell you that sweeping the house and mopping the house is a back-cracking or back-breaking work. And we had a domestic help. I mean, everybody in India has a domestic help, which we call as the maid.
In Indien hat jeder eine Haushaltshilfe.
So I really took their work for granted. I mean, these women, they go to 5 to 6 houses a day.
Frauen, die ständig gehetzt sind. Und zu Hause sitzt der betrunkene Ehemann.
Rupees a month. And they have to go back to their houses. They have to face the abuse of their drunk husbands. They have to take care of their children. They have to take care of their own house. So how I looked at it is...
Wenn jeder mehr Verantwortung im eigenen Haushalt übernimmt, sieht unsere Gesellschaft besser aus. Damit will ich jetzt anfangen.
In such a better position as a society. So I think I've learned that and I've had that revelation and I would treat my house and my own property a different way from now on.
You mean what I'm learning, like really from that situation, right? From
Yeah, or just for yourself. I mean, it doesn't have to be related directly to COVID, but maybe just for now, sitting in your home, you learn that.
I want to start dating. I want to start seeing somebody, and I think that start thinking about family, because I realized that we don't have much time. All this while, I thought we had a lot of time.
Ich will mal langsam Ausschau nach einer Familie halten. Ich habe nicht ewig Zeit.
I think this period has made me know that, okay, we don't have that much time to be here. We should just do whatever we want to do. The things that we love, the things that we really want to do. Like, for instance, I really want to get settled. I want to have a beautiful family. And so what am I really waiting for?
Something like that. What personal insights are you getting?
Yeah, I think I've learned that I'm super adaptable. I don't need so many things and I can deal with a lot of situations.
Ich merke, ich kann mich an vieles anpassen.
And I learn to really feel my privilege.
Right, yeah.
Like, we might share this experience, but we are not in the same boat.
Wir sitzen nicht alle im selben Boot. Manchen steht das Wasser bis zum Hals.
And others are even drowning, you know?
I think I'm hopeful. I'm not only sad or feeling bad about it, because I think this whole crisis is some kind of reset button that has been pushed in, and that we have the opportunity now, if we really try and really work together, to build back better.
Lehren ziehen und vieles in Zukunft besser machen, Radiokunst im Aufnahmezustand. Als Motto dient das jedem Aufbruch, Lehren ziehen und vieles in Zukunft besser machen. Also nicht nur der heutigen Wiedereröffnung des Frankfurter Städelmuseums, sondern auch der Erfindung des Impressionismus. Der flüchtige Augenblick, seine Farbe, sein Licht. Konnte der Impressionismus nur Bild? Nein. Aber wie hielt er es mit der Skulptur? Wie die Antwort in der Schau im Städel ausfällt, schildert Johannes Halder.
Hübsch ist sie nicht, die kleine Tänzerin von 14 Jahren, die Edgar Degas 1881 in Paris präsentierte. Den Körper modelliert aus pigmentiertem Wachs, den Kopf erhoben, die Beine verdreht zu einer Ballettpose, mit einem Röckchen aus Tüll und einer Schleife im echten Haar, das allerdings von einem Pferd stammte. Sie sei hässlich, hieß es damals. Sie sehe aus wie eine Kröte, eine Verkörperung der Laster, erinnert der Kurator Alexander Eiling.
Sie war eigentlich ein Skandal. Sie wurde mit dem Thema der Prostitution verknüpft, die hinter den Kulissen der Pariser Oper grassierte. Und dieses wurde nicht den Männern angelastet, der Oberschicht, die da auf der Suche nach minderjährigen Prostituierten ging, sondern es wurde ihr zur Last gelegt. Und so galt sie als kriminell und verderbt.
Trotzdem, Degas' kleine Ballerina, die nach dem Tod des Künstlers gegen seinen Willen über 2 Dutzend Mal in Bronze gegossen wurde, ist die Hauptperson in dieser Schau, gleich im ersten Saal.
Sie ist im Grunde genommen eine Verdichtung all seiner Eindrücke von Tänzerinnen, die er bis dato gemacht hatte in unterschiedlichen Techniken.
Dies sehen wir im nächsten Raum. Eine ganze Truppe von Mädchen in unterschiedlichsten Tanzposen, die Degas in kleinformatigen Bronzen schuf, aber auch in Pastellen und Gemälden. Und gerade im Vergleich zeigt sich, worin die Neuerung bestand.
In der offenen Form, in der skizzenhaften Modelliertechnik, in den Fingerabdrücken, die wir sehen können, er überträgt im Grunde genommen die Materialität von Pastellen, von offenen Oberflächen in der Malerei auf die Plastik.
Die Skulptur galt damals als langweilig und kaum geeignet, die Moderne voranzutreiben. Wie sollte man auch darstellen, was der Malerei so leicht gelang? Atmosphäre, Farbe, Luft und Licht. Weniger als 1% der Werke auf allen 6 Pariser Impressionistenausstellungen waren Plastiken. Und gerade mal eine Handvoll Bildhauer brachte es zu nachhaltigem Ruhm. Medardo Rosso zum Beispiel, ein Italiener in Paris, mit dem der Begriff der impressionistischen Bildhauerei von Anfang an verknüpft wurde. Sein Material war nicht Bronze oder Marmor, sondern Wachs, Kuratorin Eva Monchi-Vollmer.
Er zeigt seine Figuren, wie er sie in einem ganz minimalen Moment wahrnimmt. Er definiert eine Figur grundsätzlich in der Wahrnehmung in ihrer atmosphärischen Umgebung. Und diese zeigt er mit, löst Figur und Umgebung ineinander auf, wodurch die Figuren eben ihre klare Silhouette verlieren. Und das ist etwas, was die impressionistische Malerei genauso tut.
Seine Frau mit dem Schleier zum Beispiel, die ihm auf einem Boulevard begegnet war. Er gibt sie wieder als einen skizzenhaft verhuschten Eindruck. Rosso ist ein Flaneur, der das Flüchtige quasi im Vorübergehen aufnimmt und in eine plastische Form bringt, die sich mit jedem Blick auflöst und wieder neu zusammensetzt. Die Skulptur als eine Anhäufung von Augenblicken oder, wie Rosso selbst es formulierte, als Monument für einen Moment. Dann gibt es Rembrandt Bugatti, den Bruder des berühmten Autobauers, der sich erfolgreich auf Tiere spezialisierte, und zwar nicht in pathetisch verkitschten Posen, wie das bislang üblich war, sondern in lebendigen Momenten, die er direkt vor dem Motiv rasch in Plastilin skizzierte und später in Bronze goss. Haustiere ebenso wie Elefanten, Raubkatzen oder Großvögel, wie sie fressen, sich umdrehen und bewegen. Plastische Schnappschüsse sozusagen, die hier den Gemälden von Kühen und Ziegen seines Onkels Giovanni Segantini gegenübergestellt werden. Eine Entdeckung ist der italo-russische Bildhauer Paolo Trubezkoi. Seine Porträtplastiken sind gekennzeichnet durch Erhöhungen, aufgerissene Stellen und Vertiefungen, ein wildes, geradezu koloristisch anmutendes Spiel von Glanzlichtern und Schatten, besonders in seinen Frauenporträts, sagt die Kuratorin.
Die opulenten Kleider der Zeit um 1900 helfen Trubezkoi, enorme Faltenwürfe, richtige Kaskaden letztendlich von Stoff zu erzeugen, in denen das Licht auf der Oberfläche unglaublich breit und tief tanzen kann.
Solche fast schon expressiven Tendenzen praktizierte auch Auguste Rodin mit seiner Technik der Buckel und Mulden, mit offenen, schrundig zerfurchten Oberflächen, die aber auch klar machen, warum der Begriff der impressionistischen Bildhauerei bis heute umstritten ist. Denn der Widerspruch zwischen der festen, plastischen Form und der flüchtigen Wahrnehmung der Wirklichkeit ist nicht ganz aufzulösen. Die Frankfurter Schau befeuert diese Debatte ganz bewusst, indem sie die plastischen Werke in einen Dialog setzt mit Malerei, Druckgrafik und Fotografie und damit Möglichkeiten und Grenzen zeigt. Man wünscht dieser schönen Ausstellung ein großes Publikum. Ersatzweise mag man sich auch an den Katalog halten. Der ist ausgezeichnet und sehr empfehlenswert.
En passant, Impressionismus in der Skulptur, die Ausstellung im Frankfurter Städelmuseum. Noch bis zum 26. Juni ist sie zu sehen. Und wie so oft, schließt sich mit der Kulturpresseschau ein Kreis. Ulrike Timm über die Zeitungsfeuilletons dieser Woche.
Wer darf was, wo, wann und wie? Und wenn ja, wie viele? Die Woche hat gezeigt, Aufmachen ist schwieriger als Zumachen, Lockerungen sorgen für mehr Diskussionen als Verbote. Und die vielen W-Fragen werden auch noch in jedem Bundesland ein bisschen anders beantwortet. Der Mensch will raus, titelt die Zeit und zeigt ein Grüppchen fröhlich strampelnd kopfüber im Wasser. Im Feuilleton der Zeit geht die Diskussion um die Corona-Regeln dann deutlich schwerblütiger vonstatten. Was zählt bei der Bekämpfung der Pandemie mehr, der Lebensschutz oder die Freiheit? Und lassen sich Grundrechte überhaupt gegeneinander abwägen? Darüber tauschen sich der Philosoph Jürgen Habermas und der Rechtstheoretiker Klaus Günther aus. Habermas meint, ihn beunruhige, Zitat, wie nun auch Juristen in den Chor derer einstimmen, die den im zweiten Satz des zweiten Artikels unseres Grundgesetzes gewährleisteten Lebensschutz gegenüber der in Artikel 1 genannten gewissermaßen über allem thronenden Menschenwürde relativieren und zur Abwägung mit allen übrigen Freiheits- und Teilnahmerechten gewissermaßen freigeben. Etwas pragmatischer sieht und formuliert es Klaus Günther, der sich mit Habermas in der Zeit austauscht. Ihr meint, die Notwendigkeit, Grundrechte abzuwägen, ergibt sich aus dem Umstand, dass es mehr als ein Grundrecht gibt und kein Grundrecht grenzenlos gilt. Sie können miteinander kollidieren. Daher dürfen auch die meisten Grundrechte wie Leben und Freiheit ausdrücklich durch Gesetze eingeschränkt werden. Nicht nur, um vorhersehbare Kollisionen zu verhindern, sondern auch, um andere verfassungsrechtlich legitimierte Ziele zu erreichen. Uff. Wenn Sie also nun wieder fröhlich ohne Körperkontakt sporteln, Verwandte in gerader Linie treffen, Bayern oder unterm Kastanienbaum ein Bier ordern, möglich in Berlin ab 15. Mai, in Niedersachsen ab 11. Mai, in Rheinland-Pfalz ab 13. Mai, in Bayern aber erst ab 18. Mai, dann passen Sie bloß auf, dass Sie nicht zu viel verkehrt machen. Alles richtig geht sowieso nicht. Zu den verdienstvollen Beiträgen der Woche gehört das virologische Zahlenwirrwarr entheddert. Der Tagesspiegel liefert einen Erklärungsversuch der Kennziffern zur Pandemie. Von Wachstumsfaktor und Wachstumsrate über Nowcasting bis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die in einer Region unter 50 pro 100.000 Einwohner beziehungsweise 35 pro 100.000 Einwohnern in Großstädten bleiben müssen, damit es mit dem Bier und am Kastanienbaum nicht gleich wieder vorbei ist. Bleibt die Sache mit dem Bundesliga-Fußball. Die wird zwar überall erklärt und kommentiert, von Sport bis Feuilleton, aber so richtig verstehen tut das wohl trotzdem keiner. Geisterspiele ab nächstes Wochenende. Tore sind weiter erlaubt. Torjubel, aber nur per kurzem Ellbogenbump oder freudigem Füßeln. Wollen wir das wirklich sehen? Zumal, wenn der Nachbarjunge im Sportverein um die Ecke nicht den Ball treten darf. Und uns Salomon Kalou von Hertha BSC gezeigt hat, wie es zugeht unter stinkreichen Profis in der Kabine. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wird ironisch. Kalou hätte jetzt zum Helden wider Willen werden können. Denn hätten Sport und Politik die naheliegenden Schlüsse aus dem Video gezogen, hätte Kalous Verhalten einem Geisterspiele zumindest vorerst erspart. Ich habe manchmal eine Stinkwut. In einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen zieht die Bratschistin und Siemens-Musikpreisträgerin Tabea Zimmermann so fröhlich wie ehrlich vom Leder. Ihre Rage gilt Konzertveranstaltern, die für Jugendliche keine verbilligten Karten rausrücken, Festivals, die sich von russischen Oligarchen finanziell abhängig machen oder Fragen wie, okay, Sie wollen ein Bartok-Quartett spielen, dann müssen Sie die GEMA-Gebühren selbst zahlen. Was wünscht sie jungen Musikern? Den Mut, sich selbst zu sagen, dass sie nicht überall dabei sein müssen. So Tabea Zimmermann und weiter, man muss sehr früh lernen, abzuschätzen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wenn mir eine Person mit Macht und Einfluss in irgendeiner Weise nicht gut tut, dann muss ich mich fernhalten, auch wenn dabei ein Konzert weniger für mich herausspringt. So viel Geradlinigkeit wünscht man sich öfter, in jeder Kunst und nicht nur da. Aber erstmal muss es ja überhaupt wieder Konzerte geben, nicht nur Bundesligaspiele. Deshalb haben führende Sinfonieorchester bei Fachleuten der Berliner Charité eine Studie in Auftrag gegeben. Der Corona-Nebel lichtet sich. Die Bläser eines Sinfonieorchesters sind wider Erwarten keine gefährlichen Virenschleudern, stellte sich heraus. Querflöten pusten deutlich weniger heiße Luft um sich herum als gedacht. Selbst beim Horn gab es keine Wirbel, freut sich die Welt. Trompeter blasen keine Kerzen aus, während das selbst ein Kleinkind mit einem Puster hinbekommt. Das lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen. Von Vorteil wieder die Corona-Verbreitung ist weiter, dass Musiker auf der Bühne hinter und nebeneinander sitzen und dass beim Musizieren niemand spricht. Die Gesundheitsexperten empfehlen den Orchestern wie den Kulturpolitikern, den Start in die Normalisierung zu beginnen. Jetzt geht es also darum, wie es geht. Wahrscheinlich lange Zeit mit kleineren Besetzungen, aber die generelle Virusgefahr durch Klassik, die ist wohl keine. Bloß ein Hackbrett-Solo bei einer Liebesszene, das bitte denn doch nicht. Auf indischen Bühnen ist das üblich. Das hat Theaterintendant Christian Stückel der Süddeutschen Zeitung erzählt, auch er auf der Suche nach viruskompatiblen Bühnenlösungen. Auf indischen Theaterbühnen sind Kussszenen verboten und ein Hackbrettsignal zeige an, dass man sich Nähe nun denken muss.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm, Gabi Wuth gewünscht. Einen guten Abend.